Hebräer, sag mal. Hebräer 6 haben wir aufgehört letzte Woche. Also geht's weiter mit Hebräer 7. Wollte also Hebräer 7, 8 und 9, ein Stück von 10, glaube ich, handelt um Jesus als Hohepriester. Und da dachte ich heute, oh, das ist ein Thema, ziemlich viel Theologie und ziemlich viel, ne? So ein, wo ich dachte, ah, dann machen wir heute 7, 8 und 9 zusammen. Und dann habe ich angefangen vorzubereiten und dann habe ich eure Gesichter gesehen. Und dann dachte ich, na gut, okay. Und als ich angefangen habe vorzubereiten, dachte ich, na eigentlich für mich jetzt war es gar nicht so langweilig, so ein, oder unbedeutend, ne? So ein, weil mir halt aufgefallen ist, wie vorhin gebetet, so ein, wann denke ich schon mal nach über Jesus als Priester, als Hohepriester, ne? Was heißt das überhaupt? Jesus Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und ja, stimmt, ich denke viel drüber nach über Jesus als Gott, Jesus als Erlöser, ne? Als Lamm. So ein Jesus als König, Jesus als Ehemann, ne? Da denke ich immer noch komisch drüber, aber so ein, wir werden sehen. So ein, ne? Jesus als Freund, Jesus als Kopf der Gemeinde und auch von mir, ne? Als Haupt, so ein, als Herr, als der, der die Gaben gibt, als der, der weiß, worum es geht, als Zentrum meines Glaubens und Lebens, ne? So ein, aber Jesus als Hohepriester, was heißt das? Und wir wissen ja aus den letzten Wochen, aber es sind ja auch neue da, so ein Hebräer, der Hebräerbrief ist eine Gemeinde von jüdischen Christen geschrieben, also Juden, die sich zu Jesus gewendet haben, zum Glauben gekommen sind. Und in der Zeit hier war ziemlich viel Anfechtung auf die Gemeinde, Druck, beruflich, aber auch familiär. Die Christen wurden verfolgt, wurden geschlagen, wurden gequält, mussten viel leiden, ne? Wurden umgebracht. Und einige von den Hebräern sind wieder, um nicht so viel Spannung zu bringen in ihrem Leben, mit den Juden, die da waren, als Sekte und mit den Heiden, die da waren, als, nenn es wie du es willst, ne? Als Heiden, als Ungläubige. Dann dachten sie, naja, dann müssen wir unseren Glauben halt ein bisschen verwässern. Wir müssen halt nicht so auf Jesus, weil er ist ja nun mal das, wo sich alle dran stoßen, ne? So auf Jesus, so wie er sich mit Gottes Wort offenbart, so nicht so pochen, ne? Wir können dran glauben, aber wir müssen, wir machen einfach Kompromisse. Dann eckt man nicht so sehr an und wir kriegen nicht so viel Druck und wir können weiter unser christliches Leben führen in aller Bescheidenheit und in Frieden. Ne? So. Und da kommt halt Paulus dann ins Spiel und ich bin froh, dass Gott immer mal solche Paulusse in unser Leben stellt. Das sind keine besonderen Menschen, aber das sind halt Menschen, die Gott so nehmen, wie er ist. Ohne Wenn und Aber. Ne? Und selbst wenn es ihnen manchmal vielleicht schwerfällt, Gottes Willen so anzunehmen, machen sie es trotzdem, weil sie halt sehen, dass Gott Gott ist und wer will Gott verändern, ne? Und Paulus kommt hierher und er ist ein guter Leiter und sagt, hey, ich liebe euch und ich sehe eure Liebe für die Gemeinde, ich sehe euren Dienst füreinander und auch was ihr gebt. Und ich sehe auch den Druck, den ihr habt und wie schwer es gerade ist, in dieser Weltzeit Jesus nachzufolgen, zu verkündigen, ne? Und er selbst musste auch viel leiden wegen Jesus. Aber er sagt halt, aber ihr entwickelt euch gerade wieder rückwärts im Glauben. Ne? Ihr seid wieder Babys geworden, Unmündige. Ihr könnt nicht für euch selbst sorgen. Ihr solltet schon langsam Fleisch essen. Ne? Und jetzt braucht ihr meine Brust wieder. Jetzt muss ich euch wieder Milch geben. Ne? Die Milch des Evangeliums. Die Anfangsgründe, wo euer Glaube drauf baut. Und er sagt so, das will ich nicht zulassen, weil viele dann abfallen werden. Ne? Wenn ihr Jesus verlasst, verlasst ihr den neuen Bund. Ne? Wir haben gesehen, dass er Jesus ins Zentrum des christlichen Glaubens setzt. Und der fängt systematisch an, mit den Juden zu reden. Ne? Und der fängt an, Jesus ist größer als Mose, als irgendein Prophet, als irgendein Mensch. Ne? Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist größer als die gefallenen Engel, selbst als Satan. Ne? Jesus ist Gott, hat er geschrieben. So ein Jesus ist, habe ich irgendjemanden vergessen? Ich weiß gar nicht mehr. Jesus ist größer als jeder Hohepriester, ne? Als jedes von Gott eingesetzte Amt. Größer als Könige und Nationen. Ne? Und dann setzt Jesus ins Mittelpunkt und sagt, um ihn dreht sich alles. Und die Juden damals haben halt wieder angefangen, zum Tempel zu gehen. Ne? Da, wo Jesus den Vorhang zerrissen hat. Ne? Da, wo ein von Menschen eingesetzter Hohepriester stand, als Verbindung Mensch zu Gott. Und ohne ihn konnten die Menschenkinder Vergebung der Sünde bekommen. Ohne diesen Hohepriester konnten die Menschen, hatten sie keinen Zugang, keinen Fürsprecher für Gott. Ja. So. Und sie haben Jesus als ihren Hohepriester verlassen, als ihr Zugang zu Gott, als der Fürsprecher. Ne? So. Und sind wieder zurück in Religion reingerutscht. Ne? Und er hat gesagt, nee, ihr braucht doch keine Lämmer mehr schlachten. Ein für alle Mal, ein Lamm geschlachtet, reicht. Das Alte ist vergangen, jetzt ist was Neues da. Und jetzt geht er tiefer rein in diesen zwei Ordnungen von diesen Hohepriestern, die Gott gegeben hat. Einmal die Ordnung nach Melchisedek, nach Melchi, und einmal nach der Ordnung von den Hohepriestern von Aarons Linie. Einmal die Ordnung für den Hohepriester, Verbindung zu Gott, stellvertretend vom Alten Bund her, und einmal der Mittler zwischen Gott und Mensch vom Neuen Bund her. Ja. Und eigentlich ist es ganz interessant, wer es langweilig findet, der sollte in 4 Wochen wiederkommen. Da wird es dann wieder praktischer. So. Aber ich finde es ganz cool. So. Aber fangen wir an. Hebräer 7. Denn dieser Melchi war König von Salem, ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Und er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt der Priester für immer. Hier erfahren wir ein paar neue Details über Melchisedek. Melchisedek? Wie auch immer. Und er geht hier ins Alte Testament rein und erklärt der Gemeinde und den Juden dort halt, aber guckt doch mal, ihr müsst nicht wieder zu dem Hohepriester gehen von Aarons Linie, sondern weil Gott selber in seinem Wort hat ja einen anderen Hohepriester reingesetzt, der außerhalb dieser Linie von den Leviten, von Aaron ist. Ne? Hohepriester durfte nur jemand sein, der Nachfolger von Aaron, von diesem Mann Aaron war, von dem ersten Hohepriester, ne? Moses Bruder. So. Priester durfte nur jemand sein aus dem Stamm von Aaron, aus dem Stamm Levi. Das hat Gott so festgesetzt, das war im Alten Bund verankert und Punkt, da gab es kein Wenn, Aber. Aber jetzt ist da dieser Melchisedek, so der von David in Psalm 110 beschrieben wird als Priester, als ewiger Priester. Ne? So, aber der war überhaupt nicht vom Stamm Levi, sondern der war nicht kein Nachfolger von Aaron. Ne? Und trotzdem von Gott eingesetzt als Priester, als Hohepriester. Und ja, ich musste nachgucken, weil ich wusste es nicht, Salem ist Jerusalem, ne? Das frühere Jerusalem. Also hier ist dieser Melchisedek, der König von Jerusalem, ne? Der König von Stadt Gottes. So ein Priester Gottes, des Allerhöchsten, so ein, der sich mit Abraham getroffen hat. Ne? Die Geschichte kennt ihr vielleicht noch. Abraham hat einen, ich glaube, ein Neffe war es, der Lot. Ne? Und Lot war so ein Draufgänger und hat gemacht, was er wollte. Ne? Immer seinen Augen hinterher und nicht sein Gott. So ein, Aber jedenfalls sitzt Lot in der Klemme, so weil die Stadt, wo er wohnt, ne, und ausgeraubt wurde von 5 Königen, die drumherum lebten. Ne. So, und die Leute wurden mitgenommen, kein einziger blieb in der Stadt übrig. Das Vieh, das Geld und alle anderen Wertgegenstände. Und Abraham hört das, nimmt seine paar Knechte, die er hat, so ein, ich glaube 317 oder so waren's, und düst hinterher, ne, holt die ein, die sind gerade am Lagern dort und machen Party. Ne. Ja, und Ende der Geschichte, Abraham und seine Knechte holen das ganze Gut wieder raus da, die ganzen Gefangenen befreien sie, ne? Auch Lot kommt wieder zurück. Und nach der Schlacht läuft der Abraham, naja, so ein bisschen am Abend ruhig durch die Gegend und dann steht auf einmal so ein Typ, Melchi. Und es ist interessant, weil Melchi steht da mit Wein und mit Brot. Ne? So, hat keinen Anfang und kein Ende, sagt Bibel, haben wir vorhin gelesen, so, er wurde nicht geboren, und er lebt auch ewig weiter. Ne? So, er hat kein Namensregister hier, steht er hier. Ne? Und der steht da mit Brot und mit Wein. Und ich finde das so cool, als ich das gesehen habe, weil Abraham steht da und die zwei nehmen Abendmahl zusammen. Ne? Es gibt verschiedene Auslegungen, wer nun Melchi ist. Ein Engel oder Jesus. Ne? Für mich ist es Jesus, wird auch ein Hebräer, wenn wir da durchgehen, jetzt klar. So, aber soll jeder glauben, was er will. So, für mich sitzt da Jesus mit Abraham zusammen und die machen Abendmahl. Und er erzählt ihnen, wer er ist und dass er einen neuen Bund macht. Ne? Und dass er kommt und Frieden stiftet. Ne? Dass er König des Friedens wird. Ne? König der Gerechtigkeit ist. Und Abraham gibt ihnen einen Zehnten von all dem, was er erbeutet hat. Und damals gab es noch keine Priester, sondern nur Abraham. Die Priester kamen dann aus Abrahams Same her, ne, der Levi, sein Sohn. Und trotzdem gibt er ihnen schon den Zehnten von dem, was er hat. Und jetzt pass auf, jetzt wird's spannend. Für mich zumindest. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem, und er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit. Dann aber auch als König des Friedens. Vers 2 am Ende. Schön, oder? Wie kannst du Frieden erlangen? Indem du zuerst die Gerechtigkeit annimmst. Ne? Ohne Gerechtigkeit kommst du nicht zur Ruhe. Und Jesus ist gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Und jeder, der an seinen Namen glaubt, ist gerecht. Und Jesus wird auch wiederkommen als König des Friedens und den Frieden stiften und der Frieden bleibt. Aber jeder, der seine Gerechtigkeit ablehnt, wird nie diesen König des Friedens kennenlernen. Wird nie zur Ruhe kommen. Und so ist auch hier dieser Melchi König. Ein gerechter König und König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk, den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht von Schlecht nicht von ihm herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von den Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi den Empfänger des Zehnten. Der Zehnte errichtet worden, denn er war noch in den Lenden seines Papas, als Melchi ihm begegnete. Kurz im Knacksch. Die Leviten mussten von irgendwas leben, ist klar. So ein Gott hat gesagt, er möchte, dass sie Vollzeit arbeiten, deswegen muss natürlich auch für sie dann gesorgt werden. Die Leviten hatten es nicht so einfach, die mussten ihre Träume und ihre Wünsche und ihre Pläne und auch Erfolg oder Ansehen oder so zurückstecken. sondern der ganze Stamm Levi war dazu berufen, verpflichtet, für manche war es vielleicht auch ein Fluch, ich weiß es nicht, für andere ein Segen, im Haus Gottes zu dienen und dem Menschen Licht zu sein, ne? Gott näher zu bringen, dafür zu sorgen, dass die Lämmer geschlachtet wurden, dafür zu sorgen, dass das Volk von Gott hört, ne? Ihn kennenlernt. Und ist klar, die durften nicht nebenbei arbeiten als Klempner oder sonst was, deswegen brauchten sie Geld, um zu essen. Und der Zehnte wurde noch genommen für all das, was man brauchte, für den Weihrauch, für die ganzen Sachen, ne, die kaputt gingen und so weiter, für das Vieh, für alles Mögliche. Also auch wie bei uns hier in der Gemeinde, das Licht muss bezahlt werden, das Wasser muss bezahlt werden, das Essen muss bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden, bla. Ne? Und genauso ist es auch hier gewesen. Und Gott hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr, dass das, was ich euch gebe, dass ihr das gebt, ne? Und mir vertraut. Und ja, wir wissen das, das sagt er auch zu uns. Ne? Jesus sagt, geben ist seliger denn nehmen. Ne? Wer gibt, der wird mehrfach empfangen. Und ich selber kann das nur bestätigen. Aber hier war jemand, der den Abraham gesegnet hat. Abraham im Vers 7 haben wir das gelesen. Nun ist aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Abraham und Melchi saßen da und Abraham gibt den Zehnten zu Melchi und Melchi spricht einen Segen über ihn aus. Und ist logisch. Der höher ist, ist fähig zu segnen. Ne? Und jetzt sagt er in Vers 9, habe ich schon gesagt, Vers 11. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Er sagt hier, Abraham, Levi war noch in Abrahams Lenden. Ne? Levi war zwar noch nicht da, aber für Gott war er da. Ne? Ich finde es auch interessant zu sehen, dass Levi, wie heißt seine Frau, nicht in Sarahs Lenden ruhte, sondern in Abrahams. Ne? Das ist auch total nebensächlich wahrscheinlich. Aber jedenfalls, Levi war schon da, als Abraham mit Melchi dort sitzt und das Abendmahl feiert. Und Abraham, stellvertretend für Levi, gibt schon den Zehnten zu Melchi und wird gesegnet. Und das finde ich so schön, weil hier der Priester, der eigentlich den Zehnten empfängt, den Zehnten gibt. Sagt der Empfänger hier. Und deswegen ist dieser Hohepriester nach Melchi auch größer als der Hohepriester durch Aaron. Und jetzt sagt der Schreiber hier was ziemlich Cooles in Vers 11. Er sagt, wenn das levitische Priestertum nur unvollkommen ist, ne, also vollkommen wäre, so, warum hätte man denn noch einen anderen Hohepriester gebraucht nach Melchis Art? Ne? Wenn dieser alte Bund und dieser alte Gottesdienst und diese alte Art, zu Gott zu kommen und Vergebung der Sünde zu bekommen, wenn das perfekt wäre, wenn das vollkommen wäre, dann bräuchte man doch nichts Neues, oder? Dann bräuchte man doch nicht diesen Hohepriester, der in der Warnstiftshütte im Himmel sitzt. Ja, dann bräuchte man doch nicht noch einen neuen Mittler. Ja, in der katholischen Kirche ist der Mittler der Papst. Ja, die Bezugsperson, der ganz oben ist, ohne den nichts geht. Ja. Aber wenn der stirbt, was er tut, weil die Sterberate auch bei Papsten und bei Hohepriestern zu 100% liegt, wird halt ein neuer eingesetzt. Ne? Dann geht das wieder von vorne los. Genauso die Priester. Und er sagt, das ist nicht vollkommen so, weil Gott hat ein viel besseres System, ne, erschaffen, uns geschenkt. Nämlich einen Hohepriester, der ewig lebt und nie stirbt. Einen, der das Opfer bringt, ne, und nie wieder ein Opfer benötigt. Ein perfektes, vollkommenes Opfer für die Menschen. Einer, der jetzt stellvertretend für uns zum Vater spricht, für uns, der Fürbitte tut. So einer, der wirklich gerecht ist und rein. Also wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchis auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Vers 12. Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Auch interessant. Dieses alte Gesetz nach Mose gilt nicht mehr, heißt es. Es war benötigt für die Zeit, bis Jesus kommt. Die Hohepriester und die Priester waren eingesetzt von Gott und das war nötig, weil sie ein Bild waren für das, was Jesus sein wird und erschaffen wird. Die Stiftshütte mit jedem Gerät war notwendig, aber sie war halt ein Bild für den, der kommt, ne? Für die wahre Stiftshütte im Himmel. Und er sagt ja, und jetzt ist das weggetan durch Jesus. Also warum wollt ihr wieder dorthin? Warum wollt ihr zu diesem Unvollkommenen wieder zurück, wenn ihr schon das Vollkommene habt? Und doch für mich ist das eine Warnung, weil es geht nicht um meine religiöse Einstellung, es geht auch nicht um meine Vorstellung, wie ein Christ zu sein hat oder was auch immer. Ne? So, es geht doch nicht darum, um meine Morgenandacht oder um mein Tischgebet oder was weiß ich. Ne? So, es geht auch nicht darum, wie viel ich diene und wie viel ich gebe, sondern ich darf halt nie vergessen, dieser neue, das ist der alte Bund. Das gehört zum neuen Bund, zu einem lebendigen Leben dazu, ist klar. Ne? Dieses Äußerliche, so ein Priester sein. Aber das, was der neue Bund wirklich sagt, ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott. In der Beziehung zu stehen. Nie wieder diesen Vorhang zu sehen, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennt. Sondern direkt Gott anzusehen und von ihm zu hören. Und durch diesen Hohepriester, der in Ewigkeit lebt. So, der alles in allem ist. Jesus. Und das ist doch herrlich, oder? Das ist eine wunderschöne Nachricht. So, und das, für uns ist es so einfach geworden. Und trotzdem kenne ich auch mein Herz, dass oft so, ja, wie wir es vorhin gesungen haben, so hart wird, ne? So kalt. So, und wo ich dann aufwache und denke so, oh ja, ich tue alles Christliche, aber bin ich wirklich mit Christus gerade so, ne? So, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ich denke schon, nee. Notwendigerweise muss jetzt eine Änderung des Gesetzes erfolgen, Vers 13. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, also nicht Levis, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr Jesus, und jetzt fängt er an, den Hohepriester mit Jesus zu verbinden, denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt, von gleicher Art wie Melchi, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Jesus ist nicht wegen irgendeiner Abstammungslinie Priester geworden, sondern weil er diese Kraft ist, dieses unausschöpfliche Leben, weil er das Leben ist. Ja. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchis. Psalm 110, Vers 18. Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebots wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Und auch das ist wichtig für uns Christen auch heute, finde ich. So ein Paulus spricht das oft an, besonders in Römer oder im Galaterbrief. Und er sagt, das Gesetz ist sinnlos. Das Gesetz ist nichtig. Es ist kraftlos. Es ist nutzlos. Weil jeder, der sich das Gesetz, du hast ein Gesetz und wir Menschen, wir müssen es übertreten. Ne? So, selbst wenn du weißt, das darfst du nicht machen, irgendwas treibt dich dorthin, das tun zu wollen. Ne? So, ich wüsste noch, ich sehe es bei meinen Kindern, so, die können sich noch nicht so gut beherrschen. Ne? Und wenn ich sage, die Gitarre fasst du nicht an, dann weiß ich, dass, sobald ich es gesagt habe, innerhalb der nächsten paar Sekunden, wenn ich den Raum verlassen habe, ich eine Gitarrenseite klinkern höre. Ne? So, Wir Menschen sind so, ne? So. Und es sagt hier das Gesetz, sagt Paulus in Römer, das Gesetz ist nur gegeben, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dass wir nicht Gerechte sind. Ansonsten wäre es kein Problem, Gesetze zu halten. Das Gesetz ist gegeben, um uns zu verführen, und zwar dorthin, zu diesem Hohepriester zu kommen. Und zu sagen, ich kann das Gesetz nicht halten, deswegen brauche ich dich. Deswegen bezahle. Und führe mich wieder zurück zu Gott. Und das ist doch schön, dass es so ist, oder? Und der Schreiber hier, der guckt die Gemeinde an und der sagt so, Mensch, warum seid ihr so doof so und kommt wieder zurück zum Gesetz, das doch niemand halten kann? Er sagt, es ist kraftlos und es ist nutzlos. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Und das stimmt. Die Gesetze selber bringen, haben nicht ein einziges zur Vollkommenheit gebracht. Nur einer hat was zur Vollkommenheit gebracht. Nur ein einziges Gesetz. Und das ist das Gesetz, dass Gott uns liebt und für uns gestorben ist und wieder auferstanden. Und jeder, der an seinen Namen glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Das Gute, was das Gesetz uns gebracht hat, ist, dass es uns zu einer Hoffnung geführt hat. Zu einer besseren Hoffnung, als ich werde schaffen, Gott zu gefallen. Oder ich werde schaffen, zu Gott zu kommen. Ich werde schaffen, ein guter Mensch zu sein. Ich werde schaffen, sündlos zu leben. Ne? So, nee, das Gesetz hat, und Gott hat durch sein Gesetz so viel geredet, so von sich selbst, und hat uns eine neue Hoffnung gegeben. Und zwar, Mist, ich schaff's nicht, okay? Ja. Aber die bessere Hoffnung ist zu sagen, oh, du schaffst es. Durch die wir Gott nahen können. Vers 20. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden. Dieser aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchis. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Gott selbst hat gebürgt für den neuen Bund. Für einen viel besseren Bund als das Gesetz zu halten. Gott steht vor uns jeden Tag und er sagt so, du kannst mir nicht gefallen. Aber er steht auch jeden Tag für die, die Jesus angenommen haben, und er sagt, du gefällst mir. Ich sehe meinen Sohn, wenn ich dich sehe. Ich liebe das so. Dank dir, Jesus. Vers 23. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber, Jesus, hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Er ist und er bleibt Hohepriester in der Ewigkeit. Und ich finde es so toll, so, ne? Ich meine, gehst du zu einem Priester damals, hattest du deinen speziellen Lieblingspriester, bist mit deinem Lamm dahin, der kannte dich schon Jahre, der wusste jeden Mist, den du gemacht hast, ne? Du bist ja zu dem hin, hast all deine Sünde erzählt, und der Priester hatte sozusagen die Sünde kurz in seiner Hand, wenn du es so willst, hat seine Hände deine Sünde auf das Lamm gepackt, ne, und dann hatte das Lamm die Sünde von demjenigen und dann, naja, zack, tot. Ne? Und die ganze Sünde war bezahlt. Das Problem war halt nur, dass du dann weggegangen bist, hast dich gestoßen, scheiße! Ne, hast geflucht. Also musstest du wieder ein Lamm holen. So, ne? Also hattest du so deinen Priester und du bist zu dem hin, der wusste schon alles, du brauchst nicht wieder von vorne anfangen. Problem war nur, wenn der Priester gestorben ist. Du hast dein Lamm, wolltest du deinen Lieblingspriester und hast gesagt, so, ich möchte gerne zum Heinz. Ne? Der kennt mich. So, ich möchte Vergebung für die Sünden haben. So, ich möchte meinen Gott wieder freipreisen. Und dann war dein Priester und hat gesagt, so, oh, sorry, der Heinz ist verstorben. Ne? Musstest du dir ja wie einen neuen Arzt, ne? Musst dir einen neuen Arzt suchen, einen neuen Priester suchen, so, und musst deine Krankengeschichte wieder von neuem erzählen. Ne? Und das ist doch so schön, oder? Wir haben jemanden, der uns wirklich kennt und der alles behält, der uns wirklich versteht, bis ins Tiefste rein, so ein, ne, und der, auf den wir uns ewig verlassen können. Ne? Jemand, wo wir immer hinkommen können, der nie weg sein wird, der nie krank sein wird. Sorry, Stefan, heute kann ich mich nicht um dich kümmern, bete morgen nochmal, ich liege mit Grippe im Bett. So, ne? Kopfschmerzen. So. Nee, Jesus ist immer da. Ne? Und das macht ihn als Priester und Hohepriester so besonders. Eine ewig ständige offene Tür zu Gott, dem Vater. So. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, Vers 25, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für uns eintritt. Und Jesus ist doch der Hohepriester, der zur Rechten Gottes sitzt. Und Fürbitte tut für uns. Er tritt für uns ein. Wenn wir beten zu Gott und wir sitzen da in unserem Gebet, egal wo, und wir beten, dann sagt die Bibel, passiert Folgendes: Der Geist spricht das Gebet zu Jesus und Jesus spricht das Gebet zum Vater. Und ich finde es so toll, diese Vollkommenheit von Jesus. Weil er ist ja nicht nur Priester, wäre nur Hohepriester, dann würde es bedeuten, Jesus müsste neben dem Vater sitzen und sagen: Oh, bitte, bitte, Stefan hat schon wieder gesündigt. So, bitte, vergib dem Sohn. Sei nochmal gnädig, Sohn. Ne? So, bitte, bitte, ich habe den so lieb, ich habe für den gezahlt, das ist meiner. Ne? So, gucke, da ist Blut und so. Ne? Und Satan, der auch vor Gott sitzt und uns anmahnt, ne? Uns verklagt, sagt die Bibel, so, ja, dann wäre das wie ein Gericht und Jesus müsste Rechtschreib führen, ne? Und die müssten, Satan müsste Einwände bringen. Ja, guck hier, und so läuft's. Und guck da, das hat er auch gemacht, Sohn. Na, Jesus, wie willst du deinen Kleinen jetzt rausholen, ne? Und Jesus war doch auch, bitte, 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 Sohn. Oh nee, er ist auch König. Und nicht nur das, er ist nicht nur gerecht, er ist auch der König des Friedens. Und er sitzt da oben in Frieden und das liebe ich so. Da ist eine Ruhe. Da ist kein Gezappel oder sonst was. Jesus sitzt ganz ruhig da. Gott sitzt ganz ruhig da. Und Jesus sagt, vergeben, ne? So, vergessen. So, ganz entspannt, frei. Wir haben einen Hohepriester, der mächtig ist und beständig, so, der für uns eintritt, so, der nicht zulässt, dass wir verloren gehen, nicht zulässt, dass wir verlassen werden. Vers 26. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not. Amen. Wirklich, oder? Stell dir mal vor, es wäre wirklich so wie damals. Das Christentum wäre das Judentum. Dann hätten wir einen Hohepriester, einen, der ganz oben sitzt und sagt, wo es lang geht. Ne? Stellvertretend für all die unteren Bischöfe und Priester und bis runter zum Kleinsten, der Eimer sauber machen darf oder so. Ne? So. Und wir bräuchten diesen Menschen, so, ne? Auf den man sich nicht verlassen kann. So war ja. Weil er selbst Mensch ist und sündigt, ne? Unvollkommen ist. Nicht so den Weitblick hat, den Gott hat. So, ne? So, ich bin so froh, und das ist so eine wichtige Botschaft hier für mich auch, und war es schon immer so, als ich zu Jesus gekommen bin, dass er mir sagt so: Hey Stefan, du brauchst nur mich. Ich bin dein Pastor. Ich bin dein Hirte. Ich bin dein Lehrer. Ich bin der, der dir den Weg weist. Wir dürfen das wirklich nie vergessen, dass wir nicht auf Personen gucken, sondern dass Jesus der ist, zu dem wir kommen müssen. Und ich habe das heute nochmal gelesen im 1. Petrus. Da hatte Petrus genau die gleichen Schwierigkeiten. Und ich lese einfach vor, wer es mitlesen will, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt. So lasst euch, auch ihr euch nun als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. War gar nicht das, was ich jetzt sagen wollte. Naja, trotzdem schön. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, der unschuldig, der unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Wunderschön. Für mich. Ich weiß nicht mehr, wo ich das heute gelesen habe. Wahrscheinlich in Jesaja oder so. Aber wir haben es nicht mehr nötig, zu einem Bruder zu gehen und es lernen zu lassen über Gott. Sondern wir haben den Zugang zum Vater und können es von ihm lernen lassen. Und das ist das, was ich so, was mich so umgehauen hat, als ich zum Glauben gekommen bin. So, ich habe alle möglichen Religionen mir angeguckt und drüber nachgedacht, hatte auch meine eigene so ein bisschen erschaffen, ne? Dieses New Age-Ding, so alles ist möglich. Ne? Und ich wusste, irgendwas gibt's so und hab so mein, was auch immer. So, aber überall musste ich was tun, damit dieser Gott lebt oder lebendig bleibt. Ne? Oder keine Ahnung, ich musste irgendwas tun oder irgendwas machen oder irgendwas geben, so ein, ob eine Drogenmeditation oder Geld oder ich weiß nicht, Zeit, ne? Aber irgendwas musste ich machen, damit das alles funktioniert, ne? So. Und es war immer abhängig von Menschen, ne? Ich habe immer Menschen gebraucht, um diesen Gott wirklich zu erfahren, von ihm zu hören, ne? Und dann komme ich auch zu Jesus Christus, der mehr ist als eine Religion, ne? Und er lebt und er redet und er sagt, hey, ich gebe dir meinen Geist. So, nimm meine Gerechtigkeit an und ich kann wieder in dir leben. Und ich werde dich lehren und ich werde dich leiten und ich werde dich trösten. Du machst die Bibel auf und ich werde es dir erklären. Ich möchte dein Lehrer sein. Ich möchte dein König sein. Für dich sorgen, dich anführen, dich versorgen. Ich möchte dein Gott sein. Über dir wachen. Ich habe einen Plan für dich. Ich würde ihn gern verwirklichen. Der wird gut sein. Ich möchte gern dein Vater sein. Ich möchte dich an meinen Tisch holen, meine Familie adoptieren, für dich sorgen, dich beschützen. Wie eine Klug ihre Küken beschützt. So möchte ich meine Flügel über dich ausgießen. Zu Hause. Ich würde ein Zuhause geben. Ewig. Wo Frieden ist, wo Liebe herrscht, wo es gut ist. Ich möchte dich auch hier schon segnen. Und ich möchte dein Priester sein. Dein Hohepriester sogar. Ich möchte die Verbindung sein zu mir. Ich möchte bezahlen für deine Schuld. Ich kann das. Möchtest du das, ist die Frage. Und ich komme zu ihm und ich nehme das an und ich sage, okay, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst, aber klar. So, ich nehme dich an. Ich weiß, ich bin Sünde. Im Vergleich zu dir, logisch, ne? Ich bin nicht Gott. So. Und ich habe viel Mist gemacht, so, klar. Und ich habe ihn eingeladen und ich habe gesagt, hier ist mein altes Leben, jetzt gib mir dein Leben. Und er hat mich umgebracht und hat mir ein neues Leben geschenkt. Und wie herrlich ist das denn, oder? Du sitzt denn da und jeder, der das den Schritt getan hat, so, der kennt das, oder? So, Gott wird lebendig. Und er sagt in deinem Herzen, was richtig und was falsch ist. Er zeigt dir Stück für Stück, was gut und was schlecht ist, oder? So, er überführt uns von Sünde. Er ermahnt uns auf eine Art, die wir annehmen können. Ne? Er verändert uns. Und er formt unser Leben. Er ist der uns doch Wegweiser ist und uns, ohne dass wir irgendwas machen, doch alles möglich macht, oder? So. Und das ist dieser einzigartige Schöpfer, so dieser einzigartige Gott, so dieser einzigartige Jesus, so der zu uns Menschen kommt und sagt so, ich möchte, dass du überhaupt gar nichts machst. Ich möchte, dass du dich demütigst von mir, indem du annimmst, dass ich alles machen muss für dich. Weil du es nicht hinkriegst. Ja. Diese Erfüllung vom alten Bund, diese Erfüllung von diesem alten gebotenen Gesetzen. zu Gott zu kommen und wirklich im Herzen sich zu demütigen und zu sagen, ich brauche dich. Und das ist doch alles, um was es geht, oder? Sobald ich mich demütige vor meinem Schöpfer und sage, ich brauche dich, so fängt es doch an, oder? Und wir werden verändert. Das ist doch genau diese Gnade, die erst alles möglich macht, oder? Sich zu demütigen und Gnade anzunehmen. Sich zu demütigen, zu ihm zu kommen und was entgegenzunehmen, ohne dass wir was zurückgeben können. Und das ist doch die Liebe, oder? So, dass wir so viel Segen empfangen und so viel Freiheit und Frieden und Veränderung in uns haben, dass wir einfach nur noch geben können, oder? So, dass wir mehr und mehr in seinem Bild verändert werden. So, das ist wahres Priestertum, das ist wahre Nachfolge, das ist wahrer Glaube. So. Und die ganzen anderen Rituale, die wir haben mit Gottesdienst und Gebet und Dienst und wie man anbetet und welche Lieder man singt, ne? So, das ist alles ein Resultat aus dem. Ne? Das ist alles, was dann automatisch kommt. Weil Jesus ja uns lehrt so, und geben ist die Liebe nehmen. Also wollen wir ja geben, ne? Egal was. So, also lasst uns nie vergessen, worum es wirklich geht. So, für mich ist Hebräerbrief absolut der Bauernsohn. Ne? Einfach nur eine neue Ermahnung und Erinnerung. So, Stefan, vergiss nicht, worum es wirklich geht. Es geht nur um mich. Und die Verbindung mit dir. Das ist doch toll, oder? So, also lass uns beten. Ja, ich danke dir. Du bist ein König. Ja, du hast Autorität und du hast Macht. Und du bist der König der Könige sogar. Und du bist aber ein gerechter König und du bist ein König, der Frieden stiftet. So, ich liebe dich. So, und du bist herrlich. Ja. Ich danke dir auch für die Gemeinschaft, so die wir haben können. So, dass du lebendig bist und echt und da bist und treu bist. Immer da. Auch wenn ich untreu bin. So, dass du immer Zeit hast. Dass du nicht schwächelst. Ich hatte wirklich so jemanden nötig. Ja, und ich danke, dass du da warst. Um die Not auszufüllen. Ja, und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr immer wieder daran erinnerst, so, worum es dir wirklich geht. Und dass wir nie vergessen, was wahre Anbetung heißt, was wahre Nachfolge ist. Also, Jesus, dass wir dich wirklich an den Flug stellen, dass wir wirklich dich zum Zentrum machen, dass du und nur du allein das Leben bist. Das, was Sinn macht, das, was wirklich Gewicht hat, Herr. Also, dass du der Weg bist. Dass nur dein Wille zählt, nur wir uns auf dich ausrichten, nur auf dich sehen, um nach Hause zu kommen. Ja. So, ja. Dass wir dich so nehmen, wie du bist. Du bist die Wahrheit. Und dir ist nicht eine Sache, die irgendwie verfälscht ist oder nur halb wahr. Ja, du bist komplett wahr. So, ich will mich nicht für dich schämen, nirgendwo. Egal, ob ich abgelehnt werde oder angenommen, aber ich will dich nicht mindern. So, du bist viel zu viel, so viel zu alles für mich. Und ich bitte dich, dass du die Zeit heute hier noch segnest, dass du das leckere Essen segnest, ja, und ja, unsere Bäuche, dass wir das ertragen, das ist. Amen. Vertragen, nicht ertragen.
Ja, die Bergvegetarier, die müssen sich ertragen. Singen noch ein Lied.